die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, Mornshausen. Und etwas, was dort eine große Rolle gespielt hat, war, Geburtstage zu feiern. Und wenn dann die Gäste kamen, manchmal waren es Gäste, die einfach nur kurz vorbeikamen, Nachbarn, Bekannte aus dem Dorf und dem Geburtstagskind gratuliert haben, dann war das in der Regel immer so, dass am Ende von der Gratulation dem Geburtstagskind Gesundheit gewünscht wurde und meistens auch danach noch gesagt wurde, dass das das Wichtigste von allem ist, Gesundheit. Und ja, stimmt, Gesundheit ist total wichtig. Aber Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Wenn man gesund ist, kann man das vielleicht leicht sagen, dass Gesundheit nicht das Wichtigste ist. Aber es ist so. Gesundheit ist wichtig, aber Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Ich möchte mit euch zusammen einen Abschnitt aus der Bibel lesen und ich muss mich gleich für eine Sache entschuldigen. Ich habe für euch keine Präsentation vorbereitet. Ihr dürft also jetzt eure Bibeln rausholen, eure Smartphones, was auch immer, um mit mir den Bibeltext zu lesen, um den es heute in der Predigt geht. Und dann habe ich festgestellt, dass ich noch ziemlich viele andere so Bibelabschnitte auch rausgesucht habe. Inwieweit wir die alle miteinander lesen werden, weiß ich noch nicht. Der Bibelabschnitt für den heutigen Sonntag, für unser heutiges Predigtthema, steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, also im Buch Exodus, in Kapitel 15. Und ich möchte gerne, dass wir dort die Verse 21 bis 27 zusammenlesen. 2. Mose 15, Exodus 15, Vers 21 bis 27. Ich lese das vor. Ich freue mich, wenn ihr mitlest, aber vor allem auch, wenn ihr nicht mitlest, wenn ihr gut zuhört. Vers 21. Und Miriam sang ihnen vor, lasst uns dem Herrn singen, denn er ist hoch erhoben. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Da ließ Mose Israel vom Schilfmeer aufbrechen und sie zogen zur Wüste Schur und sie wanderten 3 Tage in der Wüste und sie fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man den Ort Mara. Da murrte das Volk wieder Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er, also Mose, schrie zu dem Herrn und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde es süß. Dort gab er ihnen Gesetz und Recht und versuchte sie und sprach, wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht vor ihm ist, und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Und sie kamen nach Elim, da waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Dort in Vers 26, wo Gott spricht, denn ich bin der Herr, dein Arzt, das ist Jahwe Rapha. Und dieses Wort Rapha, das taucht über 50 Mal im Alten Testament auf. Und man kann es übersetzen mit ganz machen, wiederherstellen, reparieren. Und um euch ein Gefühl zu geben, in welchem Zusammenhang dieses Wort benutzt wird, habe ich einfach mal ein paar Stellen aus dem Alten Testament für mich herausgesucht, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, was das bedeutet, Rapha. Wiederherstellen, gesund machen, reparieren. Zum Beispiel taucht das Wort auf in 2. Könige 2, in Vers 21 und 22. Dort geht es um Elisa. Und Elisa wird von Dorfbewohnern zu einer Wasserquelle gerufen, die ungenießbar ist, die sogar krank macht. Und dort heißt es dann in 2. Könige 2, Vers 21 und 22, da ging er, also Elisa, hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und sprach, so spricht der Herr, ich habe dies Wasser gesund gemacht. Es sollen hinfort weder Tod noch Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas, das er sprach. Also hier dieses Gesundmachen, dieses Wiederherstellen des Wassers, dass man es genießen kann, das meint Rapha. Das Gegenteil von Rapha heißt kaputt machen. Also so reparieren, kaputt machen. Zum Beispiel kriegt Jeremia den Auftrag, einen Krug kaputt zu machen. Jeremia 19, Vers 10 und 11. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer. Zerbrechen, kaputt machen, ist das Gegenteil von Rapha, von ganz machen, von reparieren. Manchmal, aber nicht immer, bezieht sich Rapha, also gesund machen, auf heilen im Sinne, dass jemand von einer Krankheit oder von Wunden genesen tut. Zum Beispiel König Joram, 2. Könige 8, Vers 29. Da kehrte der König zurück, um sich in Jezreel von den Wunden heilen zu lassen, die ihm die Aramäer in Rama geschlagen hatten. Also der König kommt von seiner Arbeit zurück. Seine Arbeit ist das Kriegführen gewesen. Und der muss jetzt einfach gucken, dass seine Wunden heilen. Also der ist jetzt krankgeschrieben und muss jetzt sehen, dass er wiederhergestellt wird. Auch hier dieses von den Wunden heilen lassen, das ist Rapha. Oder 2. Könige 20, Vers 5 bis 6, da geht es um König Hiskia. Hier kriegt der Prophet den Auftrag und kriegt gesagt, kehre um und sage Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich gesund machen. Und am dritten Tag wirst du hinauf in das Haus des Herrn gehen und ich will 15 Jahre zu deinem Leben hinzutun. Also hier geht es darum, dass Gott den König Hiskia gesund macht, dass er ihn von der tödlichen Krankheit genesen lässt und sogar dann auch noch 15 Jahre als Leben ihm hinzugibt. Aber Rapha hat nicht nur was mit Krankheit im körperlichen Sinne zu tun, sondern gesund machen, reparieren, da geht es teilweise auch um eine geistliche Dimension. Zum Beispiel sagt Jeremia in Kapitel 3, Vers 22 im Propheten Jeremia, kehrt zurück, ihr abtrünnigen Kinder, so will ich euch heilen von eurem Ungehorsam. Heilen ist auch hier Rapha, also es geht darum, geheilt zu werden vom Ungehorsam. Oder in Hosea 14, Vers 5, ich will ihre Abtrünnigkeit heilen. Also auch hier Rapha, heilen der Abtrünnigkeit des Volkes Israel. Das, was unser Bibelabschnitt aus 2. Mose 15, glaube ich, sehr gut deutlich macht, ist, dass immer Gott die wahre Quelle von Heilung ist. Man könnte jetzt fragen, sollen wir deswegen keine Ärzte aussuchen und keine Medikamente nehmen? Nein, wir dürfen und wir sollen auch Ärzte aufsuchen und auch Medikamente nehmen. Aber es ist wichtig dabei, nicht zu vergessen, dass es immer Gott ist, der Heilung schenkt. Also im Versuch, gesund zu werden, Gott zu suchen. Ein drastisches Beispiel in der Bibel, wo das falsch gemacht wird, und ich gehöre zu denen, die glauben, dass wir dadurch lernen, dass wir Dinge falsch machen oder dass wir Dinge wiederholen, wird zum Beispiel im Buch der Chronike vorgestellt. In 2. Chronike 16, Vers 12 wird von König Asa berichtet. Dort heißt es, und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seiner Herrschaft und seine Krankheit nahm sehr zu. Und dann heißt es, und er suchte auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. ja, wir dürfen und sollen die Ärzte suchen, wir dürfen und sollen unsere Medikamente nehmen. Aber es ist wichtig, dabei Gott zu suchen und nicht zu vergessen, dass alle Heilung letztendlich von Gott kommt. Dass Gott der große Arzt, der große Wiederhersteller, der Reparierer ist. Und es nicht so zu machen wie Asa. Das, was unser Bibelabschnitt aus dem zweiten Buch Mose deutlich macht, ist, dass die Verheißung, die Gott schenkt, die Verheißung der Heilung, dass sie geknüpft ist dort an Gehorsam und an das Befolgen der Gebote. Gott gibt seinem Volk sowas wie ein Präventivprogramm im Sinne von Gehorsam schützt vor den Krankheiten der Ägypter. Ein Teil der Gebote, die Gott seinem Volk gibt, zielen explizit darauf ab, Regeln zu haben, wie man mit Krankheit umgeht, wie man sich verhält, insbesondere dann, wenn Körperflüssigkeiten austreten und auch was zu tun ist, wenn jemand stirbt. Das sind Reinigungsvorschriften, insbesondere Vorschriften, wo es darum geht, sich auch nach so einem Kontakt mit Krankheit oder Körperflüssigkeiten gut zu waschen. Und teilweise gibt es dort auch Quarantänevorschriften. Wenn es bis vor 200 Jahren in unserem Land noch nicht üblich war, dass sich Ärzte vor einer Operation die Hände gewaschen haben, so kann man hier sehen, dass Gott da gute Regeln und gute Gebote seinem Volk gibt, die sehr effektive Schutzmaßnahmen darstellen. Das Zweite, was wir beachten müssen, ist, dass dann, wenn wir Gottes Gebote missachten, dass das was mit unserer Seele macht, dass das in uns eine Not hervorruft und dass diese Not auch körperliche Auswirkungen haben kann. Ich bin ja kein Arzt, aber ich weiß, dass es so etwas wie psychosomatische Erkrankungen gibt. Das heißt, wenn seelische Not da ist, dann kann das auch heftige körperliche Auswirkungen haben. Im Alten Testament, also hier in unserem Bibelabschnitt, wird ganz klar gemacht, dass es ein Prinzip gibt von Saat und Ernte, von Tun und Ergehen. Gott gibt seinem Volk gute Gebote und es geht darum, dass sein Volk diese Gebote ernst nimmt und achtet. Aber dieser Zusammenhang von Saat und Ernte, von Tun und Ergehen, ist ein Teilaspekt. Es gibt noch einen anderen Aspekt, der in der Bibel deutlich wird. Das ist der Aspekt, dass Gott unverdient Heilung schenkt. Dass Gott Gnade gibt. Gnade heißt nämlich, dass ich etwas unverdient bekomme. Und dieser Aspekt, der wird vor allem im Neuen Testament deutlich, vor allem bei den Heilungen von Jesus. Und ich will einfach mal auf zwei Heilungen eingehen und dort Dinge hervorheben. Das eine ist die Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda, Johannes 5. Und dort möchte ich gerne, dass wir zusammen lesen die Verse 5 bis 11. Johannes 5, Vers 5 bis 11. Jesus ist unterwegs und er kommt dann zu diesem Teich. Und dort berichtet Johannes, es war dort aber ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. 38 Jahre. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag, da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war, heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tragen. Er aber antwortete ihnen, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Da ist also dieser gelähmte Mann, er liegt an diesem Teich, er ist 38 Jahre krank Und seit 38 Jahren wartet er vergeblich darauf, dass ihn jemand zum Wasser bringt, weil es hier diese Vorstellung gibt, dass wenn sich das Wasser bewegt, dass der zuerst hineinkommt, gesund gemacht wird. Das heißt, dieser Mann wartet seit 38 Jahren vergeblich darauf, gesund zu werden. Und er ist vollkommen hoffnungslos, resigniert. Er sieht überhaupt keine Möglichkeit, wie er gesund werden kann. Auf die Frage von Jesus, willst du gesund werden, antwortet er auch nicht, ja, ich will, sondern er beschreibt einfach nochmal seine Situation. Er erklärt nochmal, Jesus, für mich gibt es keine Hoffnung. Da ist kein Mensch, der mir hilft. Da ist insbesondere kein Glaube. Aber Jesus macht diesen Menschen gesund. Ohne dass dieser Mensch, zumindest kann ich das nicht erkennen, irgendeine Vorbedingung erfüllt hat. Warum gerade er? Ich weiß es nicht. Interessant ist, was dieser Mensch am Ende über Jesus sagt. Offensichtlich weiß er gar nicht, wer Jesus ist, zumindest kennt er nicht seinen Namen. Und als er gefragt wird, warum er da am Sabbat mit seinem Bett unterwegs ist, sagt er zu den Leuten, der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm dein Bett und geh hin. Der, der mich gesund gemacht hat, das ist Rabbi Jaffa. Das ist Gott, der heilt. Jesus ist Jahwe Rapha. Er ist der, der diesen Mann gesund macht, der ihn heilt, der ihn wiederherstellt. Gucken wir eine zweite Heilung an, wo auch nochmal deutlich wird, dass dieser Zusammenhang zwischen Saat und Ernte, zwischen Tun und Ergehen, ich mache das Richtige und dann bleibe ich gesund, oder ich mache das Falsche und dann werde ich krank, dass der zumindest teilweise von Jesus durchbrochen wird. Das ist die Heilung, die in Johannes 9 berichtet wird. Wir lesen dort die ersten drei Verse. Johannes 9, 1 bis 3, da wird die Heilung eines Blindgeborenen beschrieben. Und dort heißt es, und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt? Dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Auch hier ist klar bei dem, was die Jünger fragen, dass ganz tief dieses in ihrem Kopf, in ihrem Herzen drinne ist. Tun-Ergehen-Zusammenhang. Dieser Mann, der dort blind geboren ist, da muss irgendwas passiert sein. Er oder die Eltern müssen gesündigt haben. Wie jemand, der blind geboren wurde, gesündigt hat, weiß ich nicht. Aber für die Jünger ist klar, hier liegt Schuld vor. Und die Blindheit ist Konsequenz dieser Schuld, dieser Sünde. Aber Jesus macht deutlich, weder dieser Mann noch seine Eltern haben gesündigt. Es gibt hier keinen Tun-Ergehen-Zusammenhang, sondern das, was es gibt, ist, es gibt Gnade. Und Gnade heißt, dass Gottes Werke an diesem Mann offenbar werden sollen. Jesus, Jahwe Rapha, er tut Gottes Werke. Und was will Gott? Gott will heilen. Gott will reparieren. Gott will etwas ganz neu machen. Und Jesus schenkt diesem Menschen sein Augenlicht. Er schenkt es ihm, weil Jesus das Licht der Welt ist. Darüber haben wir auch eine Predigt gehört. Und manche wissen, bei Licht der Welt, da denke ich an so Laser. Und ja, mit Lasern kann man heutzutage Augenlicht wiederherstellen. Mit Lasern kann ich verbinden. Dinge, die man gar nicht vorstellen kann, dass man sie verbinden kann. Jesus ist Jahwe Rapha. Er tut Gottes Werke. Er heilt diesen Blindgeborenen. Was bedeutet das für uns heute praktisch? Ich habe schon gesagt, ja, ich glaube, wenn wir krank sind, dann sollen wir zum Arzt gehen. Und wenn der Arzt uns bestimmte Medikamente, Medizin verschreibt, dann sollen wir sie nehmen. Aber wenn wir das tun, dann sollen wir auch im Versuchen, gesund zu werden, Gott suchen. Finden wir im Neuen Testament Hinweise darauf, dass dieses Prinzip, Medikamente zu nehmen, aber gleichzeitig Gott zu suchen, auch dort gelebt wurde? Ich glaube, es gibt einen kleinen Hinweis und den schauen wir uns zusammen an. Das ist 1. Timotheus 5, Vers 23. 1. Timotheus 5, Vers 23. Dort schreibt Paulus an seinen Freund, Schüler Timotheus und sagt zu ihm, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Wein war in der Antike ein Heilungsmittel. Und der Grund ist einfach ganz einfach. Das Wasser, was die Leute damals hatten, war in der Regel einfach miserabel. Ist jetzt nicht so wie bei uns, dass wir einen tollen Wasserhahn haben, da macht man das den auf und da kommt klares, sauberes Wasser raus, was wir unbedenklich trinken können. Nein, damals war es schwierig im Prinzip, an gutes Wasser zu kommen, insbesondere wenn man keine entsprechende Quelle hatte. Und was macht man dann? Man gibt hier ein bisschen Wein dazu, weil der Wein teilweise in der Lage ist, einen Teil dieser Krankheitserreger abzutöten. Aber Paulus sagt hier, nicht irgendwie trink dich voll, sondern nimm ein bisschen Wein. Ein wenig. Also ein wenig ist für mich weniger als maßvoll, ein wenig Wein. Um dem Magen was Gutes zu tun, das heißt, für mich ist hier der Wein das Heilmittel, die Medizin, und Paulus ermutigt den Timotheus, diese Medizin zu nehmen, damit ihm das für seinen Magen gut tut, damit es ihm hilft. Wir sehen auch im Neuen Testament, dass es Ärzte gibt und dass die Menschen die Hilfe von Ärzten aufsuchen. Leider nicht immer erfolgreich, ist vielleicht auch manchmal wie heute, dass auch wir zu einem Arzt kommen und am Ende vom Arzt nicht die Hilfe bekommen, die wir gerne hätten. Zum Beispiel wird in Markus 5 von einer Frau berichtet, die den Blutfluss hatte seit 12 Jahren. Und dort heißt es, dass sie ganz viel erlitten hat von vielen Ärzten. Und dass sie ihr ganzes Gut dafür aufgewandt hat, um gesund zu werden. Dass es ihr aber nicht geholfen hat. Vielleicht ist das auch so ein bisschen wie heute, dass auch manchmal heute Menschen einfach krank sind und sie von Arzt zu Arzt gehen und keine Hilfe finden. Und am Ende nur die Möglichkeit haben, so wie diese Frau, sich an Jesus zu wenden. Sie berührt Jesu Gewand und wird dann gesund. Das heißt für uns, ja, wir dürfen zu Ärzten gehen, wir sollen zu Ärzten gehen, wir sollen Medizin nehmen. Es ist toll, dass wir ein super ausgeklügeltes Gesundheitssystem haben. Aber als Christen wissen wir, Heilung kommt letztendlich von Gott. Gott ist der, der heilt. Im Namen von Jesus liegt Kraft und Heilung. Durch seine Wunden, heißt es, sind wir geheilt. Das sind unsere geistlichen Wunden, die dadurch geheilt sind. Jesus zerstört zuallererst die Krankheit der Sünde. Aber wir dürfen im Namen Jesus auch um Heilung, um Gesundheit beten. Wo finden wir das im Neuen Testament am besten erklärt? Am besten erklärt finden wir das im Jakobusbrief in Kapitel 5. Und das ist jetzt der letzte Abschnitt, den ich gerne mit euch lesen möchte. Jakobus 5, 13 bis 16. Dort sagt Jakobus zu den Christen: Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn? Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Für mich gibt es hier in Jakobus 3 Aspekte. Das eine ist, wenn jemand leidet, wenn jemand krank ist, wenn jemand Not hat, dann ist die erste Aufforderung, dann bete. Wende dich an Gott. Bitte Gott um Hilfe. Bitte Gott darum, dass er dir gut tut, dass er dich wiederherstellt, dass er dir Gesundheit schenkt. Das ist der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist in Vers 16, betet füreinander. Das ist was Besonderes. Ja, ich kann alleine zu Gott beten, aber ich kann auch mit einem Bruder, mit einer Schwester, mit meiner Familie zu Gott kommen und beten und bitten gemeinsam, dass Gott Hilfe schenkt. Und der dritte Aspekt, der hier genannt wird, ist, dass wir die Möglichkeit haben, auch die Ältesten der Gemeinde anzusprechen. Auch sie zu bitten, dass sie für uns beten. Unsere jüngste Tochter hatte im letzten Jahr einen Unfall Ende des Jahres, und zwar ist sie ziemlich massiv auf den Kopf gefallen, die Ann. Und sie hat dann wochenlang über Kopfschmerzen geklagt. Immer wenn man sie gefragt hat, sagt sie, ich habe total dolle Kopfschmerzen. Und man hat das auch gemerkt, es fiel ihr schwer, in die Schule zu gehen und zu lesen, zu lernen, war einfach für sie unglaublich anstrengend. Und ich fand das dann als ein Privileg, hier auch in der Gemeinde zu sein und auch die Gemeindeleitung anzuschreiben und zu sagen, hier, wie sieht es aus? Der Ann geht es nicht gut, könntet ihr kommen und für die Ann beten? Und dann kamen zwei aus der Gemeindeleitung sehr zeitnah zu uns nach Hause und haben auch für die Ann gebetet. Und ich glaube, das zusammen aber auch mit der Hilfe, die sie von einem Arzt bekommen hat, hat dazu geführt, dass es ihr danach signifikant besser gegangen ist. Dass ihre Kopfschmerzen weggegangen sind und sie wieder fröhlich und unbeschwert war und nicht im Alltag permanent gehandicapt war. Das sind die drei Aspekte, die ich hier bei Jakobus erkenne. Wenn wir eine Not haben, wir dürfen uns an Gott wenden. Wir können gemeinsam als Brüdern und Schwestern Gott um Hilfe bitten. Und wir haben die Möglichkeit, insbesondere auch die Ältesten der Gemeinde anzusprechen, dass sie für uns beten, für die Kranken beten, in die Hände auflegen, sie, wenn es möglich ist, auch mit Öl salben. Darauf legt Gott eine Verheißung und das ist das, was es dann für mich am Ende praktisch heißt. Ja, wir dürfen zum Arzt gehen, wir sollen zum Arzt gehen, ja, wir dürfen dankbar sein für die Medikamente, die Medizin, die wir haben, aber Heilung kommt am Ende von Gott. Und die größte Chance, die wir als Christen haben, ist, darum zu beten. Für uns selbst, füreinander, mit den Ältesten der Gemeinde. Wir werden jetzt ein Lied singen und wollen das dann auch ein bisschen praktisch noch machen, was ich gerade gesagt habe.